of overtime. Say my place at nine. She'd never stand for any lies. She's got an entree full of guys. I could sense a breath, a whole new feeling. Now she says she wants to call a meeting. We need to talk. Step into my office, baby. Wanna give you the job. A chance of overtime. Say my place at nine. I'm a slave to work. I'm only living when I walk amongst the office staff. I'll catch up with the office wife. I'll be in bed by nine. My curtains drawn, my thoughts composed. I get to work on time. She gave me some dictation, but my strength is in administration. My output is in decline. I was burned out after
herzlich willkommen zu Funk Up auf Radio Frappo. Das heißt, hier ist es Funk Up, das studentische Campusradio aus Potsdam. Auch zu hören auf www.funkup.me als Podcast zum Runterladen und so weiter. Aber jetzt.
Das geht auch runter wie Öl.
Das geht runter wie Öl, ne?
Jedes Mal.
Ja. Hier im Studio für Sie sind Enno,
Erik,
Sarah und Judith.
Und Belle und Sebastian oder Belle und Sebastian, wie ich sie immer gerne nenne, weil sie sich nach einem französischen Kinderbuch benannt haben, das genauso hieß, haben wir gerade gehört, hatten wir auch gerade im Studio mit Step into my office, baby. Ja, wenn du den Job bekommen willst, dann komm doch mal in mein Büro und ich weiß nicht genau, wie der Song dann weitergeht, aber das deutet uns schon so ein bisschen das Thema an, um das es heute gehen soll, nämlich Karriere. Wir wollen Karriere machen. Also nicht unbedingt beim Radio, wird schwierig, aber ja. Das Thema hattest du, glaube ich, vorgeschlagen mit einer interessanten Frage, Enno. Nämlich, du hattest irgendwie bei einer Mehrung geschrieben, Karriere, warum wollen das eigentlich alle Leute machen?
Ja, warum will das eigentlich jeder machen,
warum
Karriere?
Warum brauchen wir das?
Mhm. Ist doch mal eine interessante Fragestellung.
Karriere, Pro oder Contra? Fluch oder Segen?
Na, dem wollen wir heute mal auf den Grund gehen. Was ist es denn, was einen da so reizt? Beziehungsweise, warum hat man überhaupt den Eindruck, dass das so ein wichtiges Thema ist für fast jeden? Oder wollen wir heute rausfinden, dass das gar nicht unbedingt jeden betrifft? Wie ist es bei euch? Wollt ihr Karriere machen?
Schwierige Frage, finde ich. Mhm. Also ich glaube, am Anfang hat jeder den Wunsch, irgendwie Karriere zu machen und erfolgreich zu sein, weil es einem von so vielen Menschen irgendwie vorgelebt wird. Aber ich hatte so einen Moment, wo ich irgendwie in mich gehorcht habe und gemerkt habe, das ist eigentlich gar nicht das Wahre. Also ja, hängt mit einem Aufenthalt im Ausland in Kalifornien zusammen. Mhm. Plötzlich diese Hang-Loose-Lebenseinstellung.
Die Erleuchtung ist schon klar.
Genau, vorher, ich mache Karriere, ich habe da und da gearbeitet.
Ich
und
verweise
hier
hierzu auf die Surf-Sendung auf www.funkup.me, wo das alles ganz genau erklärt wird, genau. wie man so drauf kommt.
Genau, und ja, ist jetzt bei mir auch so. Also eher schön leben, zu arbeiten, um sich ein schönes Leben zu finanzieren und nicht nur leben, um zu arbeiten.
Gerade als Geisteswissenschaftler gewöhnt man sich schnell an den Gedanken, dass es wichtiger ist, was zu machen, was Spaß macht, als irgendwas, was viel Geld einbringt. Weil damit, das kann man sich eigentlich ganz schnell abschminken.
Ich würde sowieso dieser Grundfrage fast ein wenig widersprechen, weil warum wollen das alle machen? Ich bewege mich ja auch nur unter Geisteswissenschaftlern im Prinzip und habe eigentlich in meinem Umfeld gar nicht das Gefühl, dass das alle machen wollen. Also das ist wirklich eher die Ausnahme, würde ich sagen. Bei den Leuten, die ich so beobachte.
Die meisten, die ich kenne, versuchen möglichst zu vermeiden, irgendwie erfolgreich zu sein.
Echt? Wieso das?
Naja, sie würden schon gerne erfolgreich sein, aber ich habe immer das Gefühl, Karriere ist für die eigentlich fast gar keine Kategorie. Erstmal geht es überhaupt darum, weiß ich nicht, überhaupt erstmal so ein bisschen sich selbst versorgen zu können, dass es einfach nochmal, dass man überhaupt die Grundsicherung hat und einfach sich eine Bude leisten kann und so erstmal gar nichts Tolles, sondern einfach mal nur so die Grundsachen erstmal sichern kann. Das ist so. Also das ist auch so ein bisschen meine Einstellung, muss ich dazu sagen. Ob ich das jetzt auf andere extrapoliere, weiß ich nicht. Aber so kommt mir das jedenfalls vor. Zumindest unter Geisteswissenschaftlern. Wir müssen dazu vielleicht nochmal sagen, also ich bin Philosoph, Sarah und Judith, ihr seid
Medienwissenschaftlerin.
Und wir haben noch einen Nicht-Geisteswissenschaftler hier
im Studio. Das bin dann wohl ich, bin der Informatiker hier am Start.
Eine Branche mit Zukunft.
Ja, aber ich habe vielleicht deshalb gerade noch nicht so die Karriereambitionen. Vielleicht hätten wir uns tatsächlich noch Leute einladen sollen, die...
BWL oder so.
Ja, da ist es doch tatsächlich dann so, da hat man immer das Gefühl, da geht es so ein bisschen darum, in welcher Stellung bin ich, wo bin ich angestellt, was für einen Job habe ich gerade und wie lange mache ich das noch und was mache ich danach, und da hat man irgendwie das Gefühl, die Leute haben so einen Plan oder so. Also ich weiß nicht, ob es gerade nur BWLer sind, aber
einen Plan vielleicht nicht unbedingt, aber auf jeden Fall einen Vorsatz, nämlich nicht wenig Geld zu verdienen. Also ich glaube, jeder von uns hatte auf der Schule irgendwelche Schulkollegen, die gesagt haben, ja, ich mache BWL, eigentlich interessiert mich das alles nicht wirklich, aber da findet man wenigstens einen Job und verdient gut.
Ja,
hattet ihr nicht solche Leute?
Doch, ich wollte gerade sagen, auf die Leute bin ich auch en masse gestoßen.
Ja.
Also, aber es waren nicht nur BWLer, es waren auch Ingenieure und Maschinenbauer und hier und da, die gesagt haben, oh, ich will mal groß Geld machen.
Ja, spannend. Ich weiß gar nicht genau, was man als BWLer dann eigentlich macht, aber gut.
Ja, ich auch nicht.
Ja, deswegen, also ich...
Steuern, Geld verdienen.
Bilanzen.
Weil das ist doch ganz spannend. Beim Geisteswissenschaftler kann man fragen, ja, was macht ihr denn dann später mal mit eurem Studium?
Das kann man doch beim BWLer.
Genau, und beim BWLer kann man das doch aber eigentlich auch. Aber die können Antworten geben.
Die werden da irgendwie gar nicht so gefragt. Also ich kenne es von Mitfahrgelegenheiten, da sind immer unterschiedlichste Leute aus unterschiedlichen Fachrichtungen dabei. Ich werde immer ausgequetscht, ja, was machst du denn dann? Ja, aber das ist ja auch nicht wirklich was. Und dann irgendwelche
auf
BWLer,
Lehramt?
Die sagen, ich mache BWL. Ja genau, Lehramt, noch besser. Und dann, aber die werden nicht, da wird nicht weiter nachgefragt. Ah ja, BWL, alles klar. Denke ich mal, wieso ist da alles klar? Ich weiß überhaupt nicht, was die später machen.
Ja, echt.
Die sitzen in irgendeinem Büro und füllen Tabellen aus oder, weiß nicht, beantworten E-Mails.
Ich hatte ja überlegt, damals, als ich angefangen habe, nach dem dritten Semester oder so, mir einfach mal ein T-Shirt zu drucken, wo einfach nur drauf steht, nein, nicht auf Lehramt.
Das wäre gut.
Also Lehramt ist dann scheinbar die Kategorie für Geisteswissenschaftler, wenn sie irgendwie was ganz Handfestes haben wollen, wo sie dann schon während des Studiums wissen, was sie später mal als Option zumindest machen
Absolut.
Können.
Absolut. Ist auch ein beliebtes Zielfach für Abbrecher der Medienwissenschaften, die dann nach dem zweiten Semester sagen, oh, irgendwie ist mir das alles zu abstrakt und ja, ich wechsle mal auf Lehramt, dann mache ich halt Englisch und Deutsch, das ist auch so ähnlich, aber wenigstens habe ich dann eine Arbeit. Ich denke mir, die armen Leute machen dann jahrzehntelang tatsächlich Lehrer und wissen die überhaupt, was dann auf sie zukommt?
Also ich muss sagen, ich wollte früher sehr gern Lehrerin werden. So, ich hatte schon während meiner Schulzeit immer gesagt, ich werde Bio-Sportlehrerin und hatte mich auch dafür beworben und habe mich dann aber in letzter Sekunde für die Medienwissenschaften entschieden. Also
ein Gegenbeispiel.
Im Gegenbeispiel, ja, trotzdem hatte ich...
Du hast auch nicht abgebrochen.
Ja, aber nur weil ich gedacht habe, ich ziehe das jetzt durch. Alle haben gesagt, es wird besser. Wir lernen handfesteres Zeug später, womit du was werden kannst. Aber, also ich hatte auch den Gedanken so, oh je, ich breche ab hier. Ich lande dann irgendwo im Nirgendwo.
Moment, was hast du denn abgebrochen, Sarah?
Ich habe nichts abgebrochen, aber ich habe lange darüber nachgedacht. Ach so. In der Medienwissenschaft. Die ersten 3 Semester haben mich nur angekotzt.
Ja. Und jetzt geht's, oder?
Ja, irgendwann wurde es halt besser. Ich habe dann auch keine Alternative gefunden.
Ich
habe schon früher dieses grüne Studienbuch gewälzt, wo alle Studiengänge Deutschlands drinstehen und ich habe nie was gefunden.
Insofern
dachte ich, ja, wenn es nichts Besseres gibt, dann machst du halt das erstmal weiter.
Ein Kumpel von mir hatte ja mal, da habe ich auch gedacht, Mann, das wäre eigentlich ein cooler Beruf, wollte Förster werden.
Förster?
Ja, was Schönes Handfestes. Immer schön draußen. Und aber man muss echt verdammt viel studieren dafür, das ist Wahnsinn. Also,
ach, tatsächlich?
Ja, du musst total viel über Biologie und Pflanzen und du musst der reine Botaniker sein. Also das ist ziemlich aufwendig, was du da alles lernen musst. Ja, und da bin ich ja noch von abgerückt, weil im Bio war ich nie so gut. Aber wie gesagt, vielleicht ist das nur meine eigene Wahrnehmung, aber ich persönlich habe fast das Gefühl, dass dieses... Es liegt vielleicht wirklich an diesen sozialen Kreisen, in denen ich mich bewege, aber für mich, ich habe das Gefühl, dass dieses Modell Karriere irgendwie veraltet ist. Genauso wie das Modell Vollbeschäftigung.
Das Modell Familie.
Ja.
Ja, ich würde auch eher anders.
Das sehe ich nicht ganz so veraltet an, aber.
Ich finde, das normale Familienmodell ist veraltet, wie Sarah schon eben sagte. Gerade Karriere ist mega in gerade, also was ich so höre von den Leuten.
Also
dieser Drang, schnell fertig zu werden mit dem Abi, schnell zu studieren, schnell in einen Job einzutreten, das höre ich total oft.
Ach so,
oder auch, dass die Schulzeit,
die
Schulzeit wird verkürzt auf 12 Jahre und jetzt haben sie gemerkt, oh nee, die will niemand dann später. Und jetzt haben sie sie wieder verlängert, also so ein Quatsch immer. Alles immer nur noch schneller, noch mehr Profit und hier und da. Und ich glaube, mit dieser Einstellung, die wir Studenten oft haben, so, oh nee, ich will mich jetzt aber mal ausruhen, das ist einfach so ein bisschen auch Trotz, weil wir da nicht mitmachen wollen.
Das ist fast schon verpönt allerdings, wenn man mal sagt als Student, ich würde aber jetzt nicht in 6 Semestern fertig werden, sondern länger machen, weil ich einfach mir Zeit lassen will, damit dann gucken manche Leute schon so, wirklich? Du bist schon im 7. Semester? Boah, da bist du, nicht bald fertig. Auf den ganzen Formularen fürs Kindergeld immer ausfüllen, voraussichtlicher Ausbildungsabschluss. Und man denkt sich schon, oh nein, was schreibe ich da jetzt?
Ah, vielleicht denken sich die Leute bloß, verdammt, ich hätte ja vielleicht gar nicht so schnell machen müssen. Wieso macht die denn so lange? Vielleicht ist es das.
Also ich kann jetzt mal hier eine Lanze brechen für alle Studenten, die irgendwie ein schlechtes Gewissen haben, dass sie doch jetzt irgendwie im... keine Ahnung, wie vielten Semester sind.
Ich
gebe offen zu, dass ich im 17. Semester bin. Und also das ist, glaube ich, jetzt hier schon aufregend, das mal zuzugeben. Nee, aber tatsächlich ist es gar nicht so verwerflich, wie es klingt, weil für mich selbst war es eine gute Erfahrung, eine Pause einzulegen während meines Studiums, um mir überhaupt erstmal klar zu werden, also nachdem ich so 3/4 meines Studiums geschafft hatte, was will ich denn damit eigentlich machen? Und da war halt genau dieser Punkt, wo es dann daran ging, okay, jetzt das fertig zu machen, aber dann aber bitte mit der Motivation dazu. Und die war halt nicht so recht gegeben vom Studiengang. Und dann nach der Pause kam die dann komischerweise ganz von selbst und jetzt mache ich mein Studium fertig. Und das ist doch aber auch schön, wenn man mal quasi einen Ziel oder einen Sinn irgendwie sieht, weil der einfach so von innen heraus irgendwie, weil man ihn entdeckt hat oder wie auch immer, dieses Entdecken ist es, glaube ich, was einem so ein bisschen fehlt, wenn man so in so einem Turbo-Abi war und dann in den Turbo-Bachelor geht und dann direkt in den Master und dann schon, ja, also wann ist mal der Punkt, wo man ein bisschen Zeit hat, um einfach mal was zu entdecken? Weil man weiß ja vorher nicht, was einen da erwartet in dem Studium. Dann ist es ja schon gut, wenn man dann mal abbricht und sagt, okay, das war jetzt eine Erfahrung, aber es war nicht meins. Und ich suche weiter, aber das ist halt auch die Frage, wie viele machen das mit dem Abbrechen und sagen dann nicht lieber, naja gut, dann mach ich es fertig.
Das kostet Mut und Überwindung.
Richtig.
Na klar, weil du bist dann diejenige, die ihr Studium abgebrochen hat in dem Moment, ne? Also es überlegt man sich zweimal, ob man irgendwas durchzieht oder dann sagt, nee, das war jetzt ein Scheiter, ich bin an diesem einen Studiengang im Prinzip gescheitert und ich probiere jetzt was ganz Neues. Aber ich unterstütze diejenigen, die das machen. Es machen nur sehr wenige.
Man kann als so junger Mensch nicht immer wissen oder man kann nicht von allen jungen Menschen erwarten, dass sie so schnell einfach wissen, wie ihr Leben verlaufen soll oder was sie machen wollen. Ich finde es Wahnsinn, auch bei Realschulabgängern, die dann mit 16 eine Ausbildung machen und die müssen sich dann wirklich mit 15, wenn sie sich bewerben, überlegen, in welchem Bereich will ich gehen. Oder schon früher, wenn sie ihren Zweig in der Schule auswählen müssen. Und dann bewerben die sich, machen eine Ausbildung und dann sind sie in den meisten Fällen, stecken die dann ziemlich fest. Wenn die jetzt einen kaufmännischen Beruf machen, hocken die den Rest ihres Lebens im Büro. Und vielleicht haben sie sich das gar nicht so vorgestellt anfänglich.
Um nochmal kurz auch eine Lanze gerade für die Informatiker zu brechen. Unter Hackern ist es ja eigentlich ein Gütesiegel, das Informatikstudium abzubrechen. Das heißt immer, das sind die Besten.
Ja, das sollte ich mir dann doch nochmal überlegen, ob ich mein Studium doch noch fertig machen will oder nicht.
Nach dem 23. dann doch noch abgebrochen.
Vor allem nach dem 23.
Natürlich.
Darauf warte ich jetzt noch. Nein, keine Ahnung.
Ja, das kann man noch machen. Eine Freundin von mir, die Anna, die, also nicht die Anna, vom, die ihr vielleicht von, auch von Funk Up kennt, sondern noch eine andere Anna, die hatte mal irgendwie für die PNN so einen kleinen Text geschrieben. Es gibt da so eine Rubrik, die heißt Meine Woche, wo du Leute aus der Ich-Perspektive, so Potsdamer, ein bisschen was schreiben können. Und da hatte sie ganz unten hingeschrieben, dann so Anna Schmitz, so und so viele Jahre, hat vor kurzem ihr Germanistikstudium abgebrochen, um mit ihrem Leben etwas Vernünftiges anzufangen.
Das ist ein Statement.
Hat die PNN aber leider nicht übernommen, aber ich habe den Originaltext noch gelesen. Ja, das fand ich einen hochinteressanten Satz. Den habe ich auch noch nie so oft gehört.
Ja, es gibt aber, glaube ich, einige Studiengänge, auf die es zutreffen würde.
Ja. Wer sagt eigentlich, was vernünftig ist?
Ja, richtig, da können wir auch nochmal drüber nachdenken. Was ist denn eigentlich die Vernunft? Weil die spielt da ja ganz groß mit rein, wenn man sich so Sachen quasi auf dem Reißbrett überlegt, wie sein eigenes Leben verlaufen soll und dann die Stimmen der Eltern dazukommen, die einem dann vielleicht gute Ratschläge geben, die auch gut gemeint sein können. Aber
mein Vater zum Beispiel hat, ja mir, so genau. Er hat mir immer wieder empfohlen, doch mal einfach eine Schlosserlehre zu machen. Also nicht
zur Sicherheit.
Ja, ich fand das eigentlich irgendwie. Also das ist einfach nichts, das sowieso, ja, aber wer weiß. Ich kann da auch noch mal kurz auf die Hackerkultur verweisen. Da hat haben Leute in einem Podcast mal empfohlen, irgendwie, na, die haben so ein bisschen Weltuntergangsszenario gemalt und was ist denn jetzt, wenn die Welt untergeht? Da haben wir uns letztens schon mal bei Frappo unterhalten. Und was sie haben das ziemlich konkret Empfehlungen gemacht. Nicht so vom Wegen irgendwie hortet jetzt irgendwas, sondern vor allem lernt praktische Berufe, weil das wird euch am meisten helfen, wenn die Infrastrukturen zusammenbrechen.
Ja, das sagt meine Mama auch immer. Die ist damals auf dem Bauernhof aufgewachsen, in den 60ern, noch im tiefsten Bayern. Und sie meint, sie weiß, wie man Kartoffeln erntet und pflanzt und wie man diese ganzen Sachen macht. Und sie könnte überleben, wenn irgendwie die Weltstruktur zusammenbricht. Dann könnte sie mit ihrem eigenen Garten sich versorgen.
Und das Letzte, was du brauchst, wenn die Welt in Trümmern liegt, ist BWL.
Oh ja.
Ja.
Ja, wir machen ja gerade offenbar eine große Antiposition auf. Also alle BWLer, die jetzt zuhören, mögen sich doch bitte bei info@funkup.me beschweren.
Nee, alle, es gibt auch gute BWLer, zum Beispiel unseren Reiko.
Ja, das ist eine Ausnahme.
Oh, nee, scheinbar. Oder hat der VWL? ich weiß das immer nicht. Ja, siehst du, ich kann mir unter beiden so wenig vorstellen. Tut mir leid, Reiko.
Wir versuchen das nochmal ein bisschen genauer zu ergründen, was es denn zum Beispiel mit der Sicherheit auf sich hat. Und mach jetzt erst nochmal einen Song. Erik, du hast ein paar mitgebracht. Welchen kannst du mir denn empfehlen?
Abspielen? Wollen wir jetzt so eine etwas düsterere Stimmung bekommen? Oder dann spielen wir mal Tonsteine Scherben. Der ist schön.
Welcher ist das?
Warum geht es mir so dreckig?
Aha. Na denn, bis gleich. Und wir reden dann weiter über Karriere.
So dreckig, was kann ich allein? was ich sage. Ich möchte am liebsten tot sein und von allem nichts mehr sehen. Ich möchte am liebsten tot sein und von allem nichts mehr sehen. Warum geht es mir so dreckig? Was kann ich allein dagegen tun? Warum geht es mir so dreckig? Was kann ich allein dagegen tun? 5 Uhr Feierabend zum Busrennen. Abend Alte, Abendessen. In die nächste Kneipe gehen, Bier trinken. Ich möchte so besoffen sein, dass ich alles nicht mehr sehe. Ich möchte so besoffen sein, dass ich alles nicht mehr sehe.
Ehre, wem Ehre gebührt, das waren Tonsteibe Steine, Scherben. Und das ist das nächste Lied, was noch nicht abspielen soll. Das ist immer wieder das gleiche Problem hier. Tonsteine, Scherben mit Warum geht es mir so dreckig? Hier ist Funk Up, das Campus Radio Potsdam auf Radio Frappur alle 2 Wochen um 21 Uhr. Und sonst auch gerne auf www.funkup.me zum Nachhören und als Podcast und sowieso. Wir reden heute über Karriere. Warum will man das überhaupt? Warum hat man den Eindruck, jeder will das oder braucht das sogar, um tatsächlich Sicherheit zu haben, später noch sein Brot, Geld für sein Brot zu verdienen und nicht auf der Straße zu landen. Sind das die Ängste, die da sozusagen die Ursache sind für diese Karrierewünsche?
Das kann ich mir kaum vorstellen, weil in Deutschland eigentlich niemand hungern muss. Also es ist schon sehr schwierig, in Deutschland so weit nach unten zu kommen, dass man nichts mehr zu essen hat. Weil es schon sehr ausgereifter Sozialstaat ist. Insofern, glaube ich, hat es mehr zu tun mit irgendwie Prestige, jemand sein wollen, irgendwie sich was leisten können. Also schon allein die neuen Statussymbole sind ja technische Spielereien wie iPhones oder was weiß ich. Ich glaube, es geht auch viel um sowas, einfach nach außen hin was sein.
Ja, aber also das ist nochmal um auf diese Schiene mit dem, dass das vielleicht veraltet ist, wie Vollbeschäftigung, wie dieses Modell irgendwie, ja, ein Familienhaus, großes Auto, großer Fernseher, große Stereoanlage, das ist vielleicht veraltet, was der größte Luxus ist und was man auch immer wieder hört und worüber auch wir uns hier schon des Öfteren unterhalten haben, ist für viele Leute einfach nur Zeit. Zeit, dass man das, was man hat, auch erstmal überhaupt nutzen kann, dass man vielleicht irgendwie mit, weiß nicht, irgendwelchen Reisen oder Weiterbildungen oder irgendwie sich sonst kulturmäßig beschäftigen. Oder was weiß ich, auch einfach nur Zeit für die Familie, dass man das einfach mal benutzen kann. Und ich habe mal irgendwie von einer Umfrage gelesen, ich habe jetzt leider die genauen Zahlen nicht mehr im Kopf, aber es ging irgendwie um die Frage, würden Sie gerne weniger arbeiten? Also zum Beispiel so, weiß ich nicht, 7 statt 8 Stunden am Tag oder vielleicht 6 oder so oder nur 4 Tage die Woche. Und da haben sich dann, und ich glaube 20 oder 30% der Deutschen haben gesagt, ja, würden sie eigentlich ganz gerne machen.
Also nur so wenige?
Habe ich mich
auch.
Ja, es geht wahrscheinlich auch nicht bei allen Berufen, es ist nicht bei allen Berufen möglich, denke ich mal. Aber es ist eigentlich schizophren, wenn man überlegt, es gibt irgendwie, weiß ich nicht, ein Drittel der Deutschen irgendwie würde gerne weniger arbeiten, dafür etwas weniger verdienen, würden damit auch ganz gut klarkommen. Und auf der anderen Seite gibt es eine Menge Leute, die überhaupt keine Arbeit haben und Arbeit suchen.
Aber es ist ja auch irgendwie ein Unterschied zwischen, ich würde gern weniger arbeiten wollen und ich würde es tatsächlich auch einfach so machen. Also der Wunsch, weniger zu arbeiten, ist natürlich sehr reizvoll.
Naja, aber wie gesagt, auch mit dem entsprechenden Lohn, also dass der entsprechende Lohn dann nicht mehr dafür gezahlt wird.
Also die Leute nehmen auch echt die Arbeit in Kauf dafür, dass dann das Geld auf dem Konto ist.
Wie meinst du jetzt?
Also, dass viele bei so einer Umfrage Nein sagen, weil sie denken, okay, eigentlich will ich schon den Huni extra im Monat und dafür arbeite ich dann auch gerne einen Tag, eine Stunde länger am Tag.
Ist die Frage, weil gibt es überhaupt so die Möglichkeit, weniger zu arbeiten, solche Halbtagsstellen und weiß ich nicht, also ich...
Das gibt es teilweise, aber das ist natürlich nicht so weit verbreitet, dass, um das so umzusetzen, dass das wirklich so große Prozentteile der Bevölkerung nutzen könnten. Also wir reden jetzt immer von westlichen Dienstleistungsgesellschaften wie Deutschland zum Beispiel. Also ich sage nicht Industriegesellschaft, weil wir keine mehr sind. Ne? Wir sind eine reine Dienstleistungsgesellschaft. Sollte man vielleicht auch mal sagen, wie sich die Arbeit in den letzten Jahren, Jahrzehnten verändert hat. Ich glaube, wir reden momentan von einer Formel von 1 zu 2 oder 1 zu 3. Also irgendwie, dass im Prinzip nur noch ein Drittel der Gesellschaft arbeitet. Und die restlichen zwei Drittel sind erwerbslos. Rentner oder Kinder. Und es sieht mittlerweile auch so aus, als wenn das bald zu einem Viertel wäre. Sprich, immer weniger Menschen arbeiten immer mehr. Und
spannend.
Das,
ja,
ist eigentlich so, das ist eigentlich so.
Das spielt natürlich auch mit rein der Gesellschaft. Auch bei den ganzen Turbo-Abi, Bachelor, ja, Studienverkürzungen. Ja. Da ist schon immer der Hintergedanke dabei, wir werden älter, wir brauchen junge Leute, die früher arbeiten.
Also jetzt sehe ich gerade nicht mehr durch. Haben wir jetzt, also ich, weil wir wissen es ja auch nicht. Wir sind ja hier keine Forscher, die irgendwie die Studien parat hätten, um zu sagen, in Deutschland ist die Situation so und so. Aber ich könnte mir jetzt durchaus vorstellen, dass es den, also mal ganz konkret aus meiner Erfahrung heraus, was ich so aus Gesprächen gehört habe, kenne ich ganz viele Leute, die gerne sich vorstellen würden, die jetzt gerade so in ihrem Studium sind, danach durchaus nicht voll zu arbeiten, sondern irgendwie, ich weiß nicht, nicht halb, aber irgendwie ja doch, vielleicht sowas in die Richtung. Und der Wunsch ist zumindest da, inwiefern das jetzt möglich ist halt auch die Frage. Ne? Findet man solche Jobs oder nicht? Und aber zumindest rein von der persönlichen Konsequenz sind die Leute durchaus bereit, das zu tragen. Also das heißt, weniger zu verdienen, solange das eben reicht zum Leben. muss nicht irgendwie das große Ersparte dann auf dem Konto liegen. Sondern,
Das ist ja in der flexiblen Medienbranche eigentlich so noch am ehesten möglich, wo du teilweise wirklich als Arbeitsgerät einfach nur deinen Laptop hast. Oder ich meine, du als Informatiker wirst das vielleicht auch teilweise bestätigen können oder von anderen Leuten, die du kennst, die sich das relativ gut frei einteilen können, wie sie arbeiten und die halt nicht mit der Stichuhr halt irgendwo stehen müssen, morgens um 8 im Büro und dann wirklich um 16 Uhr dann irgendwie oder 17 Uhr oder 18 Uhr halt gehen müssen. Und dann vielleicht den ganzen Tag nur sinnlos rumsitzen und da halt sozusagen ihr Geld sich ersitzen. So wie das von einigen Leuten, die ich auch kenne und die jetzt irgendwie bei irgendwelchen großen Unternehmen halt arbeiten, eben manchmal so ist. Also die dann teilweise fürs Nichtstun bezahlt werden. Währenddessen ist in der Medienbranche eben oft so ist, du machst halt dein Ding fertig, schreibst dein Programm oder machst deinen Text fertig und wenn er fertig ist, dann ist er fertig, verdammt. Und dann ist Schluss.
Ja, es gibt ja auch genug selbstständige Webdesigner oder sowas, die kriegen dann Aufträge für Webseiten und dann machen die das eben zu Hause oder in ihrem eigenen Büro und die können dann natürlich arbeiten, wann und wie sie wollen.
Ja, das stimmt. Mhm.
Aber trotzdem sind wir da auch wieder bei dem Thema Sicherheit angelangt. Die haben dann leben dann irgendwie, arbeiten von Projekt zu Projekt und wissen auch nicht, was da kommt. Haben vielleicht irgendwelche Tiefs und nagen da am Hungertuch und dann haben sie wieder irgendwelche Glanzzeiten. Also da wäre das vielleicht für diejenigen auch ganz reizvoll zu wissen, sie kommen morgens zu ihrem Arbeitsplatz und gehen dann halt nach ihren 8 Stunden oder sei es jetzt nur ein Teilzeitjob oder Halbzeitjob. Das ist ja auch in Ordnung. Weil ich glaube, die Sicherheit spielt schon eine sehr wichtige Rolle, weil man auch immer wieder in den Medien tausendmal gesagt bekommt, da werden Arbeitsplätze gestrichen und die Leute werden entlassen und hier und da und du brauchst immer höhere Qualifikationen, um einen Job zu machen. Und ich glaube, das prägt sich schon so ein bisschen ein, so in den Köpfen, vielleicht nicht wirklich präsent, dass wir die ganze Zeit daran denken, aber ich glaube, im Hinterkopf haben das ja viele. Und deswegen weiß ich nicht, ob ich so gerne mit jemandem tauschen würde, der jetzt nur von Projekt zu Projekt lebt. Natürlich habe ich dann die Freiheiten und weiß, will ich heute mal ausschlafen und mache dafür ein bisschen länger. Aber trotzdem weiß ich nicht, was dann in 2 Monaten oder in einem halben Jahr ist.
Das weißt du aber, wenn du ein Angestellter bist, bei einer Firma auch nicht.
Ja, das mittlerweile ist richtig. Weißt du das auch.
Sicherheit gibt es eigentlich nicht mehr, höchstens noch bei Siemens.
Ihr hattet vorhin auch Siemens,
also zum größten Teil. Natürlich gibt es bei Siemens auch schon einige Jobskandale, aber in Wirklichkeit bei uns zu Hause, ich komme ja aus Franken, wo Erlangen ein riesen Siemens-Standort ist und da heißt es immer, wenn du bei Siemens bist, dann hast du es geschafft, also dann hast du deinen Job.
Das war auf jeden Fall ein sehr cooles Statement gerade so. Das klang so ein bisschen nach, deutsche Wertarbeit oder keine Ahnung.
Aber merkwürdig ist doch, dass im Prinzip ganz viele Jugendliche immer noch so darauf vorbereitet werden, auf ein Arbeitsleben, das im Prinzip eigentlich nicht mehr stattfindet. Also mit diesen ungebrochenen Arbeitsbiografien, irgendwie 30 Jahre bei der gleichen Firma, das passiert eigentlich heute nur noch in sehr seltenen Fällen, denke ich mal. Das heißt, du hast immer mehr, also ich habe vieles, was ich jetzt erzähle, kommt von einem Zukunftsforscher namens Horst Opaschowski. Der hat vor 10 Jahren mal so ein Buch geschrieben und ich finde, vieles davon ist tatsächlich trifft ziemlich gut auf unsere Gegenwart zu oder zeigt Trends, auf die sich bis heute fortsetzen. Und er meinte, eigentlich ist es viel zeitgemäßer, dass sich in Zukunft eher Phasen von Erwerbsarbeit, Arbeitslosigkeit, Familienpause und Weiterbildung immer so ein bisschen abwechseln. Dass das eigentlich eher die Zukunft ist. Und das Patchwork-Lebensläufe, weil ihr gerade vorhin von Lücken im Lebenslauf geredet habt, was einem ja anscheinend immer noch eingeprügelt wird, dass das gar nicht darf und sein darf, dass das, wie fing der Satz nochmal an?
Zunehmen wird?
Ja, wahrscheinlich, genau.
Ja, das war vorhin, als der Song lief, haben wir schon angefangen, über Lebensläufe zu sprechen. Unser nächster Punkt auf der Liste sozusagen. Lebenslauf aufpolieren. Viele Leute hört man sagen, ich mache jetzt das und das Praktikum. Ja, ist jetzt nicht so spannend, aber es macht sich halt gut im Lebenslauf.
Oder Auslandserfahrung, ne? Hört man auch immer wieder. Ganz wichtig.
Aber habe ich auch mal in meiner Zeitung in Nürnberg gelesen, dass eigentlich Arbeitgeber nur zu einem sehr geringen Anteil eine Gewichtung legen auf Arbeit, Auslandsaufenthalte. Also da sind viele andere Dinge wichtiger, also irgendwelche Abschlüsse oder richtige Praktika. Also wenn du irgendwie ein Jahr in Neuseeland warst und hast da Kiwis gepflückt, Das ist anscheinend gar nicht so lukrativ, wie man denken könnte.
Meinst du die Kiwis, die rumlaufen, oder die Kiwis, die...
Stimmt, die sind aus Neuseeland, nicht? Ja, aber das stimmt, da sind ja eine Menge Mythen eigentlich am Start, weil, weiß ich nicht, da hört man ja auch irgendwie den einen Tag das und den anderen das, zum Beispiel letztens auch ganz schön, weil das ja immer so ist, ja, bei irgendwelchen sozialen Netzwerken ja keine Fotos und so reinstellen und keine Ahnung, weil ja potenzielle zukünftige Arbeitgeber dich ja dann irgendwie suchen könnte und finden und was auch immer dann als Ausschlusskriterium hätte.
Da poliert man nicht nur seinen Lebenslauf, sondern sein ganzes Leben, ja. Also auch sein virtuelles Leben.
Ja. Und da habe ich dann mal gehört, dass es jetzt tatsächlich auch Arbeitgeber geben soll, die sozusagen genau das Gegenteil machen. Wenn jemand nicht im sozialen Netzwerk zu finden ist, dann denken sie, der ist unsozial und dann stellen sie ihn erst recht nicht ein. Also so viel zu diesen Mythen. Da kann man sich eigentlich genau aussuchen, was man dann selber gerne hätte. Und dann ist halt die Frage, inwiefern ist es überhaupt gerechtfertigt, aus solchen Mythen im Hinterkopf heraus irgendwie sich zu quälen und bei irgendeinem Praktikum oder irgendwas anderes zu machen, wo man gar nicht hintersteht.
Das ist ja der völlige Horror. Also, aber das, ich sage mir dann, ich tröste mich dann immer mit dem Satz, also für so jemanden will ich auch nicht arbeiten.
Ja, genau. So,
das ist immer der Notsatz für sämtliche Absagen oder sonst wie in der Karriere.
Aber es ist doch eigentlich auch schön, wenn man bei jemandem arbeitet, der einen so akzeptiert, wie man ist, und dann steht man vielleicht auch zu dem, was dieser Arbeitgeber da macht. Also es kommt immer drauf an,
vielleicht
was das für ein Arbeitgeber ist. Aber wir können noch mal ganz kurz sagen, dass du gerade so erschrocken warst, Erik, weil du nicht in einem sozialen Netzwerk bist.
Naja, ich bin schon in einem drin, aber ich meine, ich habe da nicht meinen Klarnamen, nicht meinen richtigen Namen eingetragen. Oder, ja.
Das ist eigentlich seltsam. Früher war das im Internet, wurde man als Idiot abgestempelt, wenn man im Internet seinen richtigen Namen preisgegeben hat. Und mittlerweile ist es eigentlich auf Facebook fast schon Pflicht. Also es wird zumindest, wenn man sich registriert, wird empfohlen, gib deinen richtigen Namen an, weil sonst kann dich ja niemand finden. Das wäre ja fürchterlich.
Ja, fürchterlich.
Also ich würde jedem raten, nicht seinen richtigen Namen zu benutzen. Und die Leute, die dich kontaktieren möchten, die können dich fragen, wie heißt du denn in dem und dem sozialen Netzwerk? Und dann bist du mit dem befreundet. Und
wieso rätst du das jedem?
Na, eben, dass nicht irgendwelche Leute einfach dich googeln. Mhm. Sind wir schon wieder bei dem, sind wir nicht schon wieder, aber ich habe mich neulich damit ein bisschen beschäftigt. Dass eben nicht irgendjemand denkt, damals gab es doch die und die und jetzt suche ich die mal bei sonst wo. Und also da ist es schon irgendwie besser, wenn nicht jeder sofort finden kann. I threw it all away now. I could.
Ich will mal kurz einen kleinen Cut machen. Vielleicht hätten wir das auch am Anfang mal machen sollen. Ich meine, wir sitzen jetzt ja alle da und sagen alle, wir sind irgendwie Studenten oder Medienwissenschaftler oder Philosophen und Informatiker. Vielleicht können wir noch mal, kann jeder noch mal kurz so erzählen, was hat er oder sie denn jetzt überhaupt schon mal für Arbeitserfahrung gehabt? Also so diese typischen Studentenjobs oder Praktika, gab es da irgendwas erwähnenswertes? Ich kann ja mal anfangen. Also, weißt du, bei mir, das erste Praktikum, gut, das war in einem Buchladen oder so, das war jetzt nicht so besonders. Das erste, wofür ich bezahlt wurde, das war in so einer hässlichen, ekelhaften Speditionsfirma namens Fiege in Teltow. Frühschicht irgendwie, war mal im Wintersemester, weiß ich noch. Und da, ich weiß ja nicht, ob mein Verhältnis zur Arbeit vorher irgendwie anders war, aber seitdem habe ich Arbeit echt gehasst. Also das hat mir irgendwie gezeigt, also es gibt irgendwie das Leben und es gibt die Arbeit. Und vielleicht ist das nur eine Tendenz in mir, die sich dadurch verstärkt hat, aber ich persönlich habe ein ziemlich schwieriges Verhältnis halt zur Arbeit und ja, ich habe in Folge halt auch weitere solche Jobs gemacht, so Inventuren und ein bisschen putzkraftmäßig, so eine Sachen. Ja, bis ich dann endlich so ein bisschen Journalismus gemacht habe, wo ich dann gemerkt habe, okay, Arbeit kann auch Spaß machen. Mhm. Wie sieht das denn so bei euch aus? Habt ihr da auch so gebrochene Biografien?
Also ich hab tatsächlich auch mal bei Kaufland Inventur gemacht in meinen frühen Jahren und fand es ganz okay, muss ich sagen, aber wollte es dann auch nicht weitermachen. Und später hatte ich jetzt mal so mein letzter Job, wo ich dachte, okay, das geht gar nicht. Das war sowas, da musste ich irgendwie am Computer den ganzen Tag sitzen und Patientendaten von irgendeiner medizinischen Studie eintippen. Und es war wirklich sowas ganz Stupides. Also so wirklich, so wie am Fließband sitzen, früher irgendwie in der Fabrik, war das halt am Computer irgendwie, du nimmst so ein Blatt aus dem Ordner und tippst alle Zahlen ab und dann packst es wieder zurück. Und wenn du irgendwie einen Fehler gemacht hast, dann wurde irgendwie der Fehler noch von deinem Stundensatz abgezogen und solche Geschichten. Und noch dazu war der Chef nicht besonders nett. Und dann war da auch meine Arbeitsmoral nicht besonders gut dadurch, durch dieses emotionale, nicht wirklich schöne Verhältnis. Und da war ich dann froh, dass ich da raus war. Und ich hatte da diesen Effekt, sehr früh aufstehen, dann irgendwie 6 Stunden arbeiten am Computer, wo dir danach irgendwie der Nacken wehtut und so und die Hände und so. Und dann danach, okay, jetzt habe ich frei. Was mache ich jetzt noch mit meinem Tag? Und das Erste war dann tatsächlich irgendwie, weil mir das so gar nicht gefallen hat, war so eine Art Kompensationskonsum. Ich bin erstmal irgendwo ins Kino gegangen oder irgendwo einkaufen, was zu essen jetzt oder irgendwie ähnliche Sachen. Ich habe richtig gemerkt, dass mir dieser Job gar nicht gut bekommen ist und inzwischen mache ich mit meinen Webseiten eigentlich sehr, sehr angenehme Sachen, die mir auch selbst, wo ich hinterstehe und das gefällt mir sehr gut.
Noch ein kurzer Einwurf. Ich mag auch irgendwie überhaupt nicht diese Trennung zwischen Arbeit und Freizeit. Also irgendwie, dass man so ja von da bis da ist. Oder was damit ganz stark zusammenhängt, ist diese Mentalität, erst die Arbeit, dann das Vergnügen.
Oh, das finde ich grauenhaft. Fürchterlich.
Aber das kam da bei diesem Job halt so automatisch.
Ja.
Ne? Also das geht mir auch so. Ich mag, ich trenne da jetzt auch gar nicht mehr, was da jetzt sozusagen Arbeit ist und was nicht. Aber da muss man halt erstmal hinkommen sozusagen, dass man für das bezahlt wird, wo man irgendwie hintersteht und was man gerne macht. Wie sieht es bei euch beiden aus,
Sarah? Ja, ich mache schon seit ich 16 bin jeden Sommer Ferienjob bei unserem geliebten Siemens.
Jetzt wissen wir, wo die Schleichwerbung herkam.
Ja, nein, macht so ziemlich eigentlich jeder in der Umgebung, zumindest jeder, der irgendwie da reinkommen kann. Dann bist du halt so ein paar Wochen lang da und schraubst irgendwelche elektronischen Teilchen zusammen. Halt, was weiß ich, 40 Mal das Gleiche und dann noch ein anderer Auftrag, 100 Mal was anderes, dann 40 Mal nochmal das von vorher. Und du hast ja deine geregelten Pausen, natürlich Frühschicht und Spätschicht, also entweder 6 bis 14 Uhr oder 14 bis 20 bis 22 Uhr, je nachdem. Freitags geht man früher. Und da war ich immer sehr erleichtert, wenn der Tag vorbei war, der Arbeitstag, und ich dann nachmittags aus der Halle raus bin. Du siehst ja auch kein Tageslicht, sondern nur dieses künstliche Fabriklicht. Und dann kommst du raus und die Sonne scheint dir ins Gesicht. Es ist so eine Befriedigung hatte ich selten. Also auch früher, wenn ich aus der Schule kam, war das nicht so ein geiles Gefühl, wie aus der Arbeit rauszukommen. also nach ein paar Wochen, das schlaucht einen ganz schön. Mhm. Ich bewundere wirklich die Leute, die das, die ihr Leben lang Schichtarbeit machen, weil es deinen Körper einfach fertig macht.
Ja, aber es ist, also nicht nur körperlich, sondern man ist auch irgendwie seelisch so ein bisschen, also
ja,
glaube ich, schlägt aufs Gemüt, oder?
Nicht beansprucht. Also ich habe bei der Arbeit alles Mögliche gemacht von, man darf ja nicht Musik hören mit MP3-Player. Oh. Ich habe dann so vor mich hingesungen, mit dem ganzen Maschinenlärm hört das sowieso niemand. Oder ich habe im Film irgendwelche Filme durchgegangen, die ich auswendig kannte. Also ich hab da schon echt viel Aufwand betrieben, um mich da zu unterhalten irgendwie.
Krass, obwohl es eigentlich nicht ging, weil deine Hände beschäftigt waren und deine Ohren durften sich auch nichts anderes anhören.
Ja, eben.
Ja, spannend.
Aber man findet da schon Möglichkeiten irgendwie, ja.
Ja, aber ich finde das auch, ich kann das auch bestätigen, nach so einem Arbeitstag dann frei zu haben und irgendwie in die Sonne zu kommen und denken, wow, ist das toll jetzt, das kenne ich auch.
Ja.
Und dann aber auch so ein bisschen der Stress, okay, morgen früh muss ich wieder anfangen und was mache ich jetzt noch mit dem Tag Sinnvolles?
Ja. Was ich dann schon angenehmer fand, war früher zu Schulzeiten noch Nachhilfe zu geben. Das war dann so ab und zu mal eine Stunde oder zwei, bekommst du schön Geld, ist nichts Anstrengendes und das war immer super.
Mhm. Habe ich auch mal gemacht.
Wie oder so wie jetzt auflegen auch. Manchmal, wenn du irgendwie eine Nacht DJ bist, dann kriegst du einen Fupp in die Hand gedrückt.
Auch eine Form
so
von
geil.
Auch eine Form von Nachhilfe.
Auf eine gewisse Weise.
Ja, vor allem auch eine Form von für das bezahlt werden, was
genau.
Man gerne macht.
Genau.
Mhm. Wie sieht es bei dir aus, Judith?
Also ich gehöre dann eher zu denjenigen, die ganze Zeit schon immer durchweg was gemacht haben. Ja, ich arbeite jetzt ohne Pause, seit ich 16 bin. Habe erst in einem Sportladen als Aushilfe gearbeitet, Sportschuhe verkaufen, Joggingschuhe vor allen Dingen, weil ich halt aus dem Sport kam, Leistungssport. Hat ganz gut gepasst, habe dann aber gesagt, okay, ich will irgendwas machen, was mehr mit meinem Studium zu tun hat. Bin dann gleich im ersten Semester schon zu dem Cornelsen Verlag gegangen, habe da gearbeitet als Junior-Projektmanagerin. War ziemlich cool, sehr viel Verantwortung, hat Spaß gemacht. Aber hat auch sehr geschlaucht. War dann nebenbei noch im Berliner Rundfunk beim Praktikum. Hab danach auch noch kurz parallel zum Cornelsen Verlag gearbeitet.
Du hast ja schon eine richtige Karriere.
Ja, steil nach oben. War dann im Ausland, kam zurück zum Cornelsen Verlag. Jetzt bin ich ja nicht mehr Junior Projektmanager, sondern in einer anderen Abteilung. Wir entwickeln E-Learning-Produkte.
Mhm. Ja, krass. Ja, dieses Projektmanagerin / so, das erinnert dann auch schon mal an diese Stellenanzeigen. Wir suchen und stellen ein und das hat schon vom Titel her, hat das schon was ganz Karrieremäßiges, oder?
Ja, hat es schon. Also, aber es war auch, also ich finde ja immer diese englischen die englischen Betitelungen von Jobs nicht so, ist ja nicht mein Fall. Aber naja, man muss ja irgendwie da mitgehen, wenn alle davon reden, dann muss man es irgendwann auch sagen. Ja, aber im Prinzip war es halt Organisieren von Arbeitsprozessen, von Produkten, von der Herstellung bis zur, also von der Planung bis zur Herstellung und Produktion.
Mhm. Bei manchen geisteswissenschaftlichen Studiengängen ist das auch so, ne, dass sie immer besser und englischer und toller klingen und internationaler.
Aber immer noch dasselbe in Grün sind.
Ja.
Wir haben jetzt hier mal was ganz Urdeutsches, Musikalisches, und zwar Manfred Mustermann von Blumentopf.
Ja, da muss ich kurz was dazu sagen. Das ist von dem Album Gern geschehen und da sind auch so kleine Zwischenspiele drauf. Die heißen Better Life GmbH. Da hat Blumentopf sich einen Spaß draus gemacht, Tipps für eine gute Karriere zu geben, die aber natürlich absolut ins Absurde geführt werden. Und dieses Lied ist meiner Meinung nach so der Höhepunkt des Albums, weil es von Geburt bis zum Tod ein klassisches Leben inklusive Karriere darstellt, auf eine leicht ironische Weise, die ich super finde.
Hm. Wir können jetzt eigentlich uns schon verabschieden, sehe ich gerade, weil das Lied geht tatsächlich fast 9 Minuten.
Wow.
Aha. Aber es ist halt ein ganzes Leben, ne? Das muss man auch sagen.
Ja.
Und wir können.
Es fasst super zusammen, alles, was wir jetzt gesagt haben.
Mhm. Und dann sagen wir. Sammeln wir uns noch mal kurz.
Ja, wir müssen noch mal letzte Worte loswerden.
Ich bin vor allen Dingen gespannt, was der Mensch in dem Lied für eine Karriere hat. Ne? Ob er eher die Meinung vertritt, auch Karriere ist egal, oder ob er da total hinterher ist.
Beides.
Ich kenne das Lied noch nicht.
Es geht um geplatzte Träume.
Also ich will noch kurz etwas sagen, was ich heute in einem Podcast gehört habe, was ich einen ganz interessanten Satz fand von einem Wirtschaftswissenschaftler, der immer seine Studenten fragt, wahrscheinlich am Anfang des Semesters, na, waren sie denn schon mal auf dem Arbeitsmarkt? Melden sich einige, ja klar, die haben ja schon mal gearbeitet. Und dann fragt er dann immer, ja, und haben sie schon mal mit ihrem Arbeitgeber über den Lohn verhandelt? Nö, eigentlich nicht so richtig. Tja, dann waren sie eigentlich auf dem Arbeitsmarkt, weil das soll ja ein Markt sein, ne? Mhm. Eigentlich.
Wenn man sich den Markt so wirklich vorstellt als Markt, wo man hingeht
und was kauft. Die Sache ist, in den Wirtschaftswissenschaften wird der Markt, Arbeitsmarkt tatsächlich so verstanden, aber es geht völlig an der Wirklichkeit vorbei. Man geht tatsächlich von Individuen aus, die alle um ihren Lohn aushandeln. Völlig irreal, ja? Und in real ist der Arbeitsmarkt einfach nur so, dass du als der Arbeiter, als der Angestellter, bist du natürlich nicht Akteur auf dem Arbeitsmarkt, sondern die Ware, das Produkt.
Ja, und es gibt offenbar genug andere Leute, die dann einspringen, haben wir heute schon festgestellt, dass man irgendwie so eine unterbewusste Angst hat, Mensch, wenn ich nicht den besten Lebenslauf habe, die besten Qualifizierungen, dann weiß ich nicht, wäre ich nicht eingestellt oder so. Tja, ich habe auch schon mal über meinen Lohn verhandelt und fand es sehr schwierig, muss ich sagen. Also überhaupt das erstmal anzusprechen, war dann gar nicht so schlimm, aber das erstmal, das habe ich irgendwie eine Woche oder zwei oder drei irgendwie vor mir hergetragen.
Dann warst du schon mal auf dem Arbeitsmarkt.
Ja, ich war auf dem Arbeitsmarkt.
Super, schönes Schlusswort.
Ja, wir wünschen Ihnen da draußen, dass Sie auch mal auf dem Arbeitsmarkt sind oder eben tatsächlich einfach für das bezahlt werden, was Sie sowieso gerne tun. Ansonsten noch Schlussworte von euch.
Wir wünschen einfach einen schönen Feierabend und einen guten Start in den morgigen Arbeits- oder Nicht-Arbeitstag.
Ja, genau.
Oder dass man für das bezahlt wird, was man vielleicht nicht gerne tut, aber was verdammt nochmal besser bezahlt werden sollte.
Stimmt.
Tschüss.
Gut.
Ja.
Tschüss.
Tschüss.
Mir war von Anfang an klar, möchtest du hier überleben, musst du besser als der Rest sein. Es kann nur einen geben, meine Chancen standen bei 1 zu 1 Million. Doch ich habe an mich geglaubt, es hat sich gelohnt. Jetzt habe ich lang genug gewartet, meine Zeit ist gekommen. Dieser Platz wird zum Gefängnis, ich befreie mich davon. Ich spüre den Luftstrom beim ersten Atemzug in meiner Lunge. Hör, wie jemand sagt, Glückwunsch, ein kerngesunder Junge. Die Wärme meiner Mutter wirkt beruhigend auf meine Nerven. Ich öffne meine Augen, um den Blick nach draußen zu werfen. Alles ist neu für mich, doch ich bin neugierig. Und ich greife nach allem, was ich in die Fäuste krieg. Es gibt so viel zu entdecken, zu tasten, riechen und schmecken. Ist das weich? Was passiert, wenn man es runterwirft? Kann man das essen? Mama, schau, ich lauf, ich hab's schon bis zum Schrank geschafft. Und Papa ist so stolz auf meinen ersten ganzen Satz. Ich kann schon über die Tischkante gucken, Mensch, jetzt bin ich groß. Nur, dass Papa immer arbeiten gehen muss, finde ich doof. Doch samstags füllt er das Planschbecken mit Wasser auf. Und dann kommt Marie, das Mädchen aus dem Nachbarhaus. Wir spielen Vater, Mutter, Kind, später werde ich sie mal heiraten. Zum Geburtstag will ich den großen Polizeiwagen. Meine Mama sagt, ich soll die Zeit noch genießen. Bald musst du zur Schule, dann ist es vorbei mit dem Spielen. Ich hab ne Bande mit meinen Freunden und ich find Mädchen echt ätzend. Kauf Panini-Bilder, doch bald sind sie verklebt und vergessen. Denn mittlerweile muss ich literweise Klerasyl zwecks Akne nehmen. Und es steigen Partys mit Schieber tanzen und Flaschen drehen. Mein Sohn, du bist heute Abend wieder da, Punkt 10. Ja, mal sehen, warte nicht auf mich, ihr könnt ruhig schlafen gehen. Ehrlich, von meinen Eltern lass ich mir nix mehr sagen, so wie von Lehrern. Ey, fuck, die wollen sich alle eh nur wichtig machen. Nach meinem Zeugnis fragt mich doch später keine Sau mehr. Mann, ich hab einen Traum, ich geh nach Lanzarote und werd Tauchlehrer. Partys werden härter, so wie die Alkoholiker. Hast du Drogen da und ich hab mein erstes Mal mit Monika. Das ist ein großes Jahr und nix mit mehr wie früher sein. Hab ständig Liebeskummer und den langersehnten Führerschein. Auch die Schule lasse ich halbwegs erfolgreich hinter mir. Aber Ausbildung, nein, danke, es ist das Leben, das mich interessiert. Ich wohne jetzt in einer eigenen Wohnung und bin weg von zu Haus. Wohne in einem Wohnblock in der Stadt und mach das Beste daraus. Ich träume von einem großen Garten und einer Dachterrasse. Doch leider bin ich stets im Minus bei der Stadtsparkasse. Keine Mama ist mehr da, die mir mein Essen kocht. Und wenn ich an die Schule denk, dann denk ich bloß, ach, hätte ich doch. Ich find keinen festen Job, lese in der Zeitung nur den Stellenmarkt. Und Moni zu verlassen, das war keine Heldentat. Und dann am selben Tag noch ins Bett mit Marie. Wann ich das Inge erzähl? Na besser nie. An der Bahn Bier bestellt, im Club am Klo ein Näschen gezogen. Dann von den Bullen erwischt, die Taschen voller chemischer Drogen. Drum hab ich den Job verloren, der ganz in Ordnung war. Und wer zur Hölle erklärt mir bloß mein Steuerformular? Ich sag, ich bin nicht wie die anderen und merk selbst, wie seltsam es klingt. Kann es sein, dass ich im Club wirklich der Älteste bin? Freunde überholen mich im Porsche auf der Autobahn. Meine Zukunft hat schon längst begonnen. Verdammt, ich brauch einen Plan. Doch ich feier lieber Partys und hau mir die Birne weg. Und dann am Telefon ist Vater der Firmenchef. Redet irgendwas vom Geld verdienen bei ihm mit Internet. Weil er gern etwas Solideres für seine Inge hätte. Nur wegen ihr macht er mir ein paar Angebote. Gut, dann arbeite ich halt bei ihm und tauch später auf Land. Inge zeigt mir einen positiven Schwangerschaftstest. Ich weiß zwar nicht so recht und lass sie an und halt sie ganz fest. Inge will heiraten, ich kann nicht nein sagen. Also Ringe kaufen, Aufgebot bestellen, Freunde plus Familien einladen. Flitterwochen wie versprochen in Venedig. Kurz darauf im Sommer kommt das Baby, unser Glück auf ewig. David von
Papa die Nase, Mama die Haare. Die strahlend blauen Augen von Opa, was für ein Knabe. Das Leben macht Spaß und die Beförderung kommt. Der Mercedes schwarz, die Sekretärin blond. Und die Nachbarn sind neidisch auf eine Familie wie uns. Das Kind und wir sind gesund und alle lieben den Jungen. Ziehen um in das große Haus am Stadtrand, das Inges Eltern gehört, wo wir alle endlich Platz haben. David spielt im Garten, ich schau vom Fenster aus mit Inge zu. Die Ehe läuft harmonisch, ja, fast wie im Bilderbuch.
Neulich kam nach all den Jahren wieder eine Postkarte von Monika aus Lanzarote und sie schreibt, sie wohnt jetzt da. Es ist doch komisch, ha? Man sitzt in seinem Mercedes, rast an allem vorbei und merkt es erst dann, wenn es zu spät ist. Jetzt ist mein Leben doch schon aus mit 46. Ist doch kein Wunder, dass man dauernd deprimiert ist. Meine Frau meint, ich soll zum Therapeuten, doch ich brauch keinen, nicht so einen. Mein Seelenklempner bleibt ein guter Rotwein. Mit Inge läuft's auch nicht mehr so wie in den besten Tagen, denn seit den Wechseljahren ist sie kaum noch für Sex zu haben. David bleibt meine einzige Motivation. In dieses doofe Büro gehe ich doch bloß für meinen Sohn. Wir tun doch alles für ihn, haben uns den Arsch aufgerissen. Und er hat den Tauchkurs schon nach 14 Tagen geschmissen. Manchmal glaube ich, wir lassen ihm zu viel Freiheit. David, vergiss nicht, um 10 musst du daheim sein.
Jetzt bin ich 30 Jahre in der Firma und das feiern wir. Mein Chef überreicht mir eine Münze mit dem Firmenlogo eingraviert. Und bei den meisten zähle ich hier bereits zum alten Eisen. Aber den Youngsters kann ich immer noch das Wasser reichen. Ich werde es allen zeigen, dass ich noch was bewege. Auch wenn sie meinen, meine Programmiersprachen sind nicht mehr up to date. Na gut, ich hab vielleicht paar graue Haare. Doch das soll nicht heißen, dass ich nichts mehr an Energie und Power habe. Nur die Familie macht mir gerade ein bisschen Sorgen. Ich will, dass David studiert, doch daraus ist bisher noch nichts geworden. Er sagt zu mir immer nur live your dreams. Doch ohne Ausbildung wird das nicht gehen, denn dann wird er mal nichts verdienen. Und Inge wird nicht gerade attraktiver mit den Jahren, drum geh ich aus und entdeck den Reiz für Liebe zu bezahlen. Ich ruf sie an, sage, Schatz, heute komm ich später heim. Hab da ein Projekt, das muss bis morgen früh erledigt sein. Und mit meinen Inlineskates halte ich mich fit und gesund. Und auch wenn ich bald 60 bin, fühle ich mich immer noch jung. Doch dann kommt die Überraschung, David kriegt einen Sohn von seiner Mona, den kleinen Lothar, verdammt, jetzt bin ich Opa. Es hieß, ich sei ein Teil der Firma, daran ändert sich nichts. Denn in der Abteilung sei noch keiner länger als ich. Sie sagten, sie bräuchten wirklich mehr Männer wie mich. Dann haben sie mir die Hand gedrückt und mich in Rente geschickt. Und jetzt sitzt auf meinem Stuhl ein anderer hinterm Schreibtisch. Und ich löse die Kreuzworträtsel in der Fernsehzeitschrift. Denn ich langweil mich so ohne Beruf und bin nur glücklich, wenn mich mal der kleine Lothar besucht. Ja, ich brauche was zu tun und deshalb gehe ich in den Garten. Ich stutz die Hecken, jäte Unkraut und mähe den Rasen. Und im Winter sind wir wirklich niemals eingeschneit. Denn dann stehe ich um 6 Uhr auf und räum die Einfahrt frei. Und auch wenn ich von meinen Freunden schon die Namen vergesse und mein Mercedes eigentlich kaum mehr die Garage verlässt, weil immer wenn ich im Schritttempo durch die Straße schleiche, gleich alle hupen und brüllen.
Hey, jetzt fahr schon, du Tatergreis!
Will ich kein Leben auf dem Abstellgleis, weil ich noch Power hab. Nur in letzter Zeit bin ich bei meinem Arzt ein Dauergast. Denn laufend hab ich irgendwelche Wehwehchen und sind die einen verheilt? Dann kommen die nächsten. Meine Augen werden schlechter und mein Kopf wird kahl. Ich krieg ne dicke Brille und ne große Prostata. Ich bin so schwach, dass ich im Winter nicht mehr Schnee räumen kann. Und meine Hose fühlt sich oft wie ein feuchter Teebeutel an.
Ich hab ein Leben lang gebuckelt und was hab ich davon? Ne Mini-Rente und ein Sohn, der jedes Jahr immer kommt. Und ich bin so froh, dass es Inge gibt, denn ohne ihre Hilfe ging es nicht. Denn wenn ich aufstehe, wird mir schwindelig. Und deshalb liege ich eigentlich bloß noch in meinem Bett herum. Und statt auf Wiedersehen höre ich nur gute Besserung. Inge sagt, ich werd schon wieder kerngesund, wenn ich nur immer brav meine Pillen nehm. Doch ich kenn sie zu gut und ich spür, wenn sie lügt. Und ich fühl genau, dass alle wissen, was hier geschieht. Ich hab keinen Bock mehr, die blöden Medikamente zu nehmen. Seh zu den alten Fotos rüber, die am Fensterbrett stehen. Ich und Inge, frisch verliebt am Markusplatz. Die Einschulung von David, das Bild von ihm zum Vatertag. Die Firmenurkunde, die ich zur Rente bekam. Und ich vom Weihnachtsbaum mit meinem Enkel im Arm. Vor meinen Augen zieht nochmal mein ganzes Leben vorbei. Ich wollte so vieles machen und hatte so wenig Zeit. David lächelt mich an, Inge hält meine Hand. Und ich will nur noch schlafen, man bin ich müde, verdammt.